Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Wer zuletzt in den Kalender geschaut hat, dem ist vielleicht der 7.7. aufgefallen. Und das ist nicht nur eine schöne Schnapszahl, sondern wenn man 23 Jahre zurückgeht, da gab es eine besondere Begebenheit in Daytona Beach, nämlich den Bash at the Beach 1996 und da natürlich die Gründung der NWO. Und darüber werden wir heute sprechen, nämlich über dieses ominöse Six-Man-Tag-Team-Match, was da im Main-Event angekündigt war, zwischen den Outsiders und ihrem Mystery-Partner auf der einen Seite und dem Team WCW auf der anderen Seite, Randy Savage, Sting und Lex Luger natürlich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und wie so oft, wenn wir über die älteren Themen reden, vor allem auch über die WCW-Themen, dann ist der Michael Shaggy Schwarz bei mir. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen wieder, morgendliche Stunde. Ja, ältere Themen, älterer Mann, so hast du es wahrscheinlich dann wieder verbunden. Das ist immer gleich. Aber egal, ich freue mich auch mal wieder bei Match of the Week zu sein. Da bin ich ja jetzt gar nicht so oft Gast, aber des Öfteren darf ich da auch mitmachen. Gerade bei dem Match wollte ich unbedingt dabei sein, aber ich muss dich auch direkt gleich schon wieder korrigieren mit zwei Dingen. Am 7.7.1996 war noch etwas viel Wichtigeres, und zwar ist da meine Freundin 12 Jahre alt geworden. Glückwunsch nachträglich nochmal.
Genau.
Und natürlich war das die Geburtsstunde der New World Organization of Wrestling.
da muss ich jetzt im Nachhinein auch noch drüber lachen. Aber ja, ne, es ist ein historischer Tag gewesen, und da möchten wir dann auch natürlich noch mal gerne so ein bisschen drüber sprechen. So ein kleines Jubiläum, was wir da gefeiert haben. Shaggy, 1996, ich will jetzt nicht fragen, was du damals so getrieben hast, aber kannst du dich noch dran erinnern, wie du diesen Event geschaut hast?
Ich habe diesen Event damals auf jeden Fall relativ zeitnah geschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es live war, aber das war ja, die WCW war ja damals sehr präsent im deutschen Sportfernsehen, glaube ich, damals, oder?
Olaf? Genau, ja.
Und ich habe damals sehr, sehr eifrig die WCW verfolgt, obwohl so im Nachhinein betrachtet, nachdem ich mir jetzt heute Morgen nochmal nahezu das gesamte Pay-Per-View gegeben habe, frage ich mich, warum? Warum habe ich das bloß damals gemacht? Das war ja schon echt hart an der Grenze. Also das war schon einer der schlimmsten Pay-Per-Views, die ich mir in den letzten Monaten, im letzten Jahr wahrscheinlich angeschaut habe. Also ich habe nicht alles geschaut, aber so ein bisschen durchgeskippt, und das war schon schlimm genug.
Jetzt verstehe ich auch erstmal, weil du mir heute Morgen irgendwas mit Joe Gomez geschrieben hast.
Und
jetzt
sehe Alter, ich Joe Gomez, Entschuldigung. So, den habe ich total vergessen. Joe Gomez. Ganz, ganz, also was für ein Typ. Und dann auch noch hier in diesem Match hier gegen Steve McMichael. Und Steve McMichael war auch nie der beste Wrestler der Welt. Und Joe Gomez hat mal so gar nichts für mich. Steve McMichael vielleicht ein bisschen Charisma und eine Deborah McMichael an seiner Seite, die ich noch nie gesehen habe. Wer war diese Frau? Sie sah ganz anders aus im Vergleich zu dann später. Wirklich ganz anders, schaut sie euch an. Und ja, der hat auch einen Tombstone Piledriver als Finisher. Wie gefährlich ist ein Steve McMichael, diesen Move gegen einen Joe Gomez zu geben. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber das war ja nur eines der Highlights. Wir hatten ja auch noch Big Baba Watchers gegen John Tenta.
Mit dem Sockenmatch.
Irgendwas on a pole match. Und ach, was war da noch alles? Die Nasty Boys gegen Public Enemy, auch ganz, ganz schlimmes Match. Das hat Olaf sich auch gerade eben nochmal angeschaut, hat er mir gesagt.
Ja, ich habe gestern Abend irgendwo, habe ich mir das Match natürlich nochmal angeschaut und bin dann auch genauso wie du so ein bisschen durch den Event geskippt. Und ich weiß, dass ich den Event an sich schon damals relativ mau fand. Also wir haben natürlich einen echt bockstarken Opener mit Rey Mysterio gegen Psicosis. Das ist ein fantastisches Match, das funktioniert heute auch noch. Und danach geht's eigentlich sehr, sehr steil bergab, um es mal so auszudrücken. Dann haben wir dieses ominöse, es ist kein Socken-on-a-Pole-Match, es ist ein Carson City Silver-Dollar-Match. Da hängt nämlich dann wirklich an einer ewig langen Stange so eine Socke mit Silberdollern. Und am Ende musste dann, weil ja John Tenta und Big Baba Rogers, der Big Boss, man jetzt nicht gerade die allergelenkigsten sind, musste dann ja Jimmy Hart oben raufklettern, um die Socke da oben runterzuholen. Und dann, naja, schnappt sich John Tenta das Ding und schlägt damit den Boss, den Big Baba Rogers, nieder. Es gab auch noch einen Tape.
Aber ganz kurz, John Tenta, Earthquake, das darfst du nicht vergessen. Genau. Das ist der Earthquake, und die wahrscheinlich bekanntere Rolle von Big Baba Watchers war natürlich der Guardian Angel.
Genau. Aber was man eben auch nicht vergessen darf, war natürlich, dass der gute John Tenta damals mit der halben Frisur angetreten ist, weil. Ne?
Und einen halben Bart auch, das sah ganz schlimm aus. Das Outfit auch, oh, ganz. Das war stellvertretend für das gesamte große Ereignis irgendwie.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, dann gab es auch ein Tape-Fist-Match zwischen Hacksaw Jim Duggan.
Hacksaw Jim Duggan.
Und Diamond Dallas Page. Dieses geile Dog-Collar-Match. Auch da, ich weiß, dass uns der gute Matthew vom Watchmania hier nicht zuhören wird, aber er hatte seinen Spaß dran, weil die Jungs versuchen hier gegen Ende des Matches, versuchen so irgendwie diesen Tisch klein zu kriegen, und der hält eine Swanton, einen Flip quasi von, ich glaube, es war Rocco Rock aus, der hält einen Elbow von Jerry Sags aus und ich weiß nicht was, also ein sehr zäher Tisch damals. Und dann am Ende dieses improvisierte Finish mit der Ketten-Clothesline quasi, schon witzig.
Ja, aber auch wirklich schlimm. Es gab ja auch noch einen Dark Mensch, ich weiß nicht, ob du das weißt, und da ist auch jemand da, der, den wir vielleicht auch mal bei den Helden, wenn es das Format irgendwann geben würde, aus der 12. Reihe besprechen würden. Und Jim Powers hatte da ein Match irgendwie. Und noch schlimmer bei Helden aus der 15. Reihe, man hatte, es wurde ja auch noch für Main Event getaped vorher, da gab es noch ein paar Matches, okay. Und da haben die Steiner Brothers gegen Harlem Heat und so weiter, Eddie Guerrero gegen Steven Weigel, also gar nicht so schlechte Matches wohl, Rock'n'Roll Express gegen Fire and Ice, Scott Norton und Ice Train, aber ganz, ganz, ganz wichtig, Helden aus der 15. Reihe, Bobby Walker, kannst du dich an den noch erinnern?
Kaum. Ich habe den Namen auch gelesen und ich habe irgendwie weder Gesicht noch irgendwie Match vor Augen.
Das war auch so ein muskulöser Typ, ein bisschen wie Jim Powers. Ich glaube, die hat man kurzzeitig auch mal zusammen in ein Team gesteckt oder so, aber ich kann mich so richtig auch nicht mehr erinnern. Also ganz schlimm auf jeden Fall.
Er hat auf jeden Fall lustige Namen. Also Hard Work, Bobby Walker und Hurricane Walker. Warum auch nicht? Einmal in die Schublade gegriffen, so ungefähr. Ja, insgesamt, ist der Event ist nicht so geil, muss man sagen. Das ist auch sehr bekannt dafür, dass der eigentlich legendär ist, aus einer historischen Sicht, aber dann von der Matchqualität her doch eher so gering ist. Also da ist dann sowas wie Dean Malenko gegen Disco Inferno fast noch ertragbar. Aber ich fand beispielsweise auch Ric Flair gegen Conan als Co-Main-Event um den US-Title, fand ich damals unfassbar langweilig. Das weiß ich auch noch und ich find's auch heute noch langweilig, muss ich sagen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich den Kampf damals oder diesen Event damals gesehen habe, weil bei mir ging es wirklich nur darum, ich wollte wissen, wie dieser Main-Event ausgeht und wie dieser ganze Angle ausgeht. Weil gerade der Aufbau war ja super spannend einfach gemacht, ne? Mit erst Scott Hall, der auftaucht, wir haben das ja schon diverse Male beleuchtet, Scott Hall, der auftaucht, dann Kevin Nash, dann die Ankündigung als dritten Mannes, dann auch die Powerbomb natürlich von Kevin Nash durch gegen Eric Bischoff durch die Stage bei dem Event davor und solche Geschichten. Das war ja alles richtig geil. Und hast du dir diesen Trailer übrigens angeschaut, den man sich beim Network da anschauen kann? Und ich habe mir gedacht, Leute, ist das
dieses Hype-Video vor dem
Hype-Video, was ja, kein bisschen
das,
hyped.
Das nimmt, nee, im Gegenteil, das nimmt sogar den Hype noch mal so ein bisschen raus. Das ist wohl, glaube ich, das schlimmste Hype-Video, das ich jemals gesehen habe. Es zeigt einfach noch mal so ein paar Ausschnitte. Du hast es schön zusammengefasst. Also das hätte mich jetzt mehr gehypt als dieses Video. Das zeigt im Grunde diese Ausschnitte, die du gerade genannt hast, unterlegt mit irgendwelcher langweiligen Musik und da nicht mal so richtig Kommentar drüber. Also wirklich, das war ein ganz, ganz schlimmes Hype-Video. Danach wollte ich eigentlich ausschalten, wollte das Match nicht mehr sehen. Das Match war ja auch, der Main Event war übrigens auch scheiße, aber dann das Thema. Wir haben übrigens Giant und Taskmaster gegen Arn Anderson und Chris Benoit vergessen. Aber das ist, ja, ist nicht schlimm, dass wir das vergessen haben.
Das war der Co-Main-Event, ja. Technisch gesehen, du hast recht. Ja.
Aber trotz allem, also dieses Hype-Video war ganz, ganz schrecklich. Also das hat mich eher fast zum Abschalten gezwungen. Aber ich habe es durchgehalten für euch.
Ich auch. Also ich habe es auch durchgezogen. Meine Freundin saß neben mir auf der Couch, hat Switch gespielt und meinte so, sag mal, läuft da gerade die Hintergrundbeschallung von einem DVD-Menü?
Ja, so ähnlich. So sah es auch wirklich, wirklich aus. Aber von einem DVD-Menü einer der ersten Generation der DVDs wahrscheinlich.
Also richtig, richtig schlecht. Shaggy, wie gefiel dir eigentlich damals so die Aufmachung vom Bash at the Beach? Weil gerade von so einem historischen Ereignis, was ja dann wirklich dann auch die ganze Geschichte prägen sollte von WCW und auch von Monday Night War, so zwischen Surfboards und Strandbällen und Strandkörben, wie hat dir das gefallen?
Ja, also das war man ja schon gewöhnt. Also das ist ja, glaube ich, die dritte Auflage des Bash at the Beach gewesen. 2 Jahre zuvor ist übrigens Hogan debütiert in seinem inneren Debüt für die WCW. Und davor gab es ja Beach Blast, das ist ja angelehnt an Beach Blast. Da gab es dieses Stage im Grunde in der Art und Weise auch schon, mit Sand lag überall rum. Also ein bisschen trashig fand ich es damals schon, aber so im Nachhinein betrachtet, zum Vergleich zu heute, ist es eigentlich cool, weil dadurch hat sich dieses große Ereignis nochmal abgehoben. Man hat, klar, Beach, und dann hat man sofort gewusst, hier, das ist Bash at the Beach, cool eigentlich. Also ich mochte diese Aufmachung schon sehr, obwohl es natürlich ein bisschen seltsam aussieht, so im Nachhinein betrachtet.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also es passt irgendwie so ein bisschen auch zu der Zeit natürlich, so ein Stück Zeitgeschichte. Trotzdem finde ich ganz gut, dass man hinterher die NWO nicht gerade irgendwie im Entranceway hat feiern sehen, wenn sie dann zwischen Surfboards und Strandbällen stehen.
Dafür hatte man sie dann im Müllberg gesehen, aber da kommen wir gleich am Ende dazu. Das ist wirklich das ist die Szene des Ereignisses und eine der wichtigsten Szenen im Professional Wrestling. Das muss man so sagen, und es ist auch tatsächlich so.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, ich habe damals davor gesessen, habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das hier zum Schluss kommt und dass hier eine Auflösung kommt. Können ja noch mal so ein paar kleinere Fakten hier. Also es gab knapp 8.500 Zuschauer, also 8.300 Zuschauer damals im Ocean Center von Daytona Beach. Und der, ja, die Überschrift zu diesem Event war: This is no day at the beach, catch the big one. So, und der Big One, der kam ja dann am Ende raus, mehr oder weniger. Aber ja, lass uns da gleich mal hier in das Match einsteigen. Also, natürlich, erstmal kamen ja die Outsiders zum Ring: Scott Hall, Kevin Nash. Und es wurde kein dritter Mann gezeigt. Und es war auch allgemeine, ja, Unruhe. Und dann stieg Mean Gene Okerlund in den Ring, um die beiden hier zu interviewen. Und Shaggy, wie war denn die ja, Entschuldigung der beiden, dass hier der dritte Mann noch fehlte?
Ja, die haben ja schon gesagt, der dritte Mann ist da, der dritte Mann ist im Gebäude und der wird dann kommen, wenn sie ihn brauchen.
Ja.
Und mit Gene Okerlund, der kam ja nochmal zum Ringen, meinte am Anfang, bitte attackiert mich jetzt nicht, aber die Frage, wo ist der dritte Mann? Ich meine, auf den dritten Mann wurde ja wirklich die ganze Show, das ganze große Ereignis hingearbeitet. Und in den anderen Matches wurde es immer mehr erwähnt, wer wird der dritte Mann sein? Also wurde mehr darauf eingegangen, als jetzt auf die anderen Matches teilweise, muss man so sagen. Aber fand ich eigentlich eine coole Idee, dass er jetzt noch nicht zum Ring kommt. Und dann kamen halt die Gegner, alle mit Sting-Bemalung.
Genau, also nochmal ganz kurz zu dieser Geschichte mit, man hat da immer drauf hingearbeitet. Also wirklich auch dann in Einspielern, und da hast du auch einen Mean Gene Okerlund gehabt, der dann irgendwie vor der Umkleide gestanden hat, gesagt hat so, ja, ich habe irgendwie so eine bekannte Stimme gehört, aber ich kann es nicht zuordnen, aber es ist eine Stimme, die man so kennt, ne? Und selbst bei diesem, ich sag's jetzt mal, schlechten Match zwischen den Nasty Boys und Public Enemy hat dann irgendwie Bobby Heenan gemeint, so, ja, wenn die vier sich hier so übelst einen draufgeben, wie soll denn einer von denen dann eventuell noch irgendwie in das Match einsteigen, wenn er es möchte? So, also ganz, ganz merkwürdig. Und du hast es gesagt, also erstmal kamen die Outsiders zum Ring, dann gab es das Interview.
Entschuldigung, ich habe bis zum Zeitpunkt habe ich auch gedacht, es wird bestimmt Jerry Sags sein.
Ja. Ja, warum denn nicht? Wenn das denn nicht der große Knall gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Aber man hat quasi da wirklich auch so mit dieser Paranoia gespielt, die so im WCW-Umkleideraum umgegangen ist. Ne? Also diese Angst, wer könnte der Überläufer sein? Und ja, dann am Ende war es Hogan, das wissen wir aus heutiger Sicht natürlich alle, aber damals wusste man das nicht. Das war eben auch das Schöne. Damals war das alles noch irgendwo echt. Ich habe auch mir vorher ausgemalt, weil ich habe ja wirklich gedacht, das wäre eine WWF-Invasion damals. Ich habe mir wirklich ausgemalt, dass, keine Ahnung, ein Bret Hart jetzt darüber kommt oder sonst irgendwas.
Also ich habe tatsächlich, und da hat man auch ganz geschickt mit mir gespielt, ich, der kluge, junge Wrestling-Nerd, wusste dann spätestens nach 5 Minuten, also die ganze Zeit immer habe ich rumort und habe gedacht, ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wer es sein wird, nämlich einer der Gegner. Und dann war es mir irgendwie klar, ich wusste es ganz genau, die WCW kann mich nicht verarschen, es wird Lex Luger sein, weil den hat man ja relativ früh aus dem Match genommen und ich habe eigentlich, war mir so sicher, dass er dann auch kommt und dann wirklich auch der also zurückkommt und der Überraschungspartner nochmal sein wird und sich auf die Seite der Outsiders schlägt. Ich war so sicher und dann war ich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, also bei mir war es ganz genauso. Und du hast gerade diesen ersten wichtigen Spot angesprochen, das ist nämlich die Geschichte natürlich mit Lex Luger. Ich weiß, dass diese ganze Szene, das hat für mich damals schon keinen Sinn ergeben. Es hat für mich heute noch keinen Sinn ergeben. Also es war ja dann so ein bisschen Tumult und dann wird hier Lex Luger in der Ringecke festgehalten und Sting springt so einen Kamikaze-Splash einfach oben drauf, während Lex Luger quasi irgendwie da am Turnbuckle gewirkt wird. Und daraus wird dann erklärt, dass Lex Luger ausgenockt ist und er wird dann aus der Halle gefahren und mit dem Stretcher abtransportiert. Wie hat dir das damals gefallen? Wie hat dir das heute gefallen? Ich finde, das sah noch immer nicht so aus, als ob das ein Total Package Lex Luger jetzt auf ewig auf die Krankenbahre irgendwie bringen müsste.
Natürlich nicht. Und gerade deswegen habe ich gedacht, das ist eine Finte von Lex Luger und den Outsiders und man bringt ihn so zurück. Also darum ging es ja auch nur. Es ging ja jetzt nicht wirklich darum, dass es jetzt eine ernsthafte Verletzung oder so Verletzungsengel sein sollte. Dann sollte man das Publikum nochmal auf der falschen Arm erwischen. Oder wie sagt man das?
Auf der falschen Fährte.
Auf der falschen Fährte erwischen. Das sollte es eigentlich sein. Und dafür war es doch eigentlich ganz gut. Auch so im Nachhinein betrachtet, auch noch heute, noch immer. Weil natürlich erklärt das nicht, dass man ein Total Package dann auf eine Bahre rausbringen muss. Das erklärt es überhaupt nicht. Von daher dachte ich, das könnte es eigentlich sein. Das muss es sein.
Ja, aber ansonsten, was dann danach kam, mir hat das so ein bisschen die Spannung natürlich genommen, weil ich habe dann gedacht, so, ja, da muss ja irgendjemand, da kommt ja garantiert noch jemand von der WWF gleich raus, dann sind die ja eh im Vorteil und so. Aber sei es drum. Also, die Szene war natürlich merkwürdig und danach ist das Match eigentlich nochmal abgeflacht, um es mal so zu sagen, weil das Match ist nicht besonders herausragend. Das Match ist auch nicht, also es lebt von der Spannung, dass du eigentlich erwartest, was da kommt. Aber so die In-Ring-Action ist ein ziemliches 0815 Tag-Team-Match mit einer ziemlich langen Isolationsphase von den Outsiders gegen einen Sting und davor eben so ein paar, ja, Trademark-Aktionen von Sting dann auch. Aber ansonsten ist da nicht viel Futter eigentlich, oder wie siehst du das?
Nee, gar nicht. Ansonsten wurde halt Sting, der irgendwann ja auf dem Boden lag, dann einfach weiter wurde Sting bearbeitet und man hat auf den Hottag hingearbeitet. Viel mehr war es eigentlich nicht. Es war ein typisches Kevin Nash-Match, weil viel mehr konnte er der auch da eigentlich nicht zeigen. Und ja, Nash, also ein paar Botches waren von Kevin Nash dabei. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da war so ein Elbow von Savage, wo Nash eigentlich zur Seite wo ein Elbow von Nash, glaube ich, so rum, wo Savage zur Seite gehen sollte. Aber Nash ist irgendwie voll auf ihm gelandet, auch wenn Savage zur Seite ist. Und später, nach dem Hot Tag zu Randy Savage, über den man sich gefreut hat, gab es noch ein Double Axe Handle Blow, wo Nash eigentlich im Weg stand und Savage oben noch gerufen hat, geh zur Seite, geh zur Seite. Musste über Nash ein bisschen springen. So. Also das Nash, er ist sicherlich der Schwächste der vier im Ring.
Ja, also ist ja vielleicht ganz gut, dass Lex Luger vorher rausgekarrt worden ist.
Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen.
Nein, aber das ist halt wirklich so. Das Match an sich ist sehr basic geführt. Ich finde, man hat hier vor allem alles getan, dass die Outsiders gut aussehen. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass die hier eine Bedrohung sind, dass sie selbst, wenn dann ein Sting oder ein Randy Savage gerade in der Anfangsphase so eine Offense bekommen haben, haben die beiden eben immer wieder dagegen gearbeitet. Sie waren auch ein cleveres Tag-Team, das muss man auch sagen. Das ist, fand ich zumindest auffällig, dass immer wieder eingegriffen worden ist und das Tag verhindert worden ist. Also gerade ein Scott Hall kam da noch immer wieder rein nach dem Tag und hat dann beispielsweise einen Sting, glaube ich, zweimal davon abgehalten, dass er hier den Hot-Tag mit Randy Savage machen konnte. Dadurch hat man natürlich die Spannung gesteigert. So wirklich aufregend war das nicht. Es gab auch eine lange Phase, wo die Outsiders dann die Rippen bearbeitet haben im Abdominal Stretch und auch Nash dann nochmal so ein bisschen zugeschlagen hat. Und natürlich wurde auch gemogelt, wie sich das für so ein ordentliches Heel-Tag-Team gehört. Das war dann eigentlich relativ Standard und so. Man hat auch gemerkt im Publikum, da war gar nicht so viel Stimmung in der Halle, weil ich glaube, alle einfach total gespannt gewesen sind. Also ich fand, es war relativ ruhig. Ging dir das auch so?
Ja, weil, wie du es gesagt hast, die waren wirklich gespannt, die waren aufgeregt, wie es jetzt ausgehen würde. So, das Match hat ja wirklich von der Spannung gelebt. Alles andere da war ja sonst nichts da. Also das Match war wirklich nicht gut. Und so jetzt, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, weiß man ja, wie es dann endet. Dann ist natürlich auch keine Spannung mehr da. Und dann kann man das pure Match sehen und dann ist man eher so ein bisschen enttäuscht. Ich war gefesselt, genauso wie das Publikum. Also da gab es ja jetzt keine Aktion, die man jetzt so richtig bejubeln wollte oder musste, außer vielleicht dem Hot Tag zu Savage dann später. Ansonsten, klar, das ist das Publikum ruhiger, weil sie waren ja auch alle gespannt, wie es jetzt enden würde.
Genau so ist es. Also die erste wirkliche Eruption im Publikum, um es mal so auszudrücken, gab es dann wirklich, als ein Randy Savage dann in den Ring gekommen ist und aufgeräumt hat. Und auch da war ja auch eine witzige Szene dabei, die man vielleicht damals gar nicht so mitgekriegt hat, wo er dann einen Scott Hall übers oberste Seil geworfen hat im hohen Bogen. Und damals gab es eigentlich noch die DQ-Regel. Ne, und das wurde dann ja auch so weggewischt von den Kommentatoren. Ah ja, zum Glück hat Randy Anderson hier in diesem Moment weggeschaut und es ist vollkommen egal. Ohnehin auch die Kommentatoren sehr parteiisch über die gesamte Zeit über, ne, wo sie auch gesagt haben, so, ja, mir ist das ja eigentlich relativ, ich finde es ja immer relativ unschön, wenn sich jemand verletzt, aber bei den Outsiders, da würde ich hier mal eine Ausnahme machen und solche Geschichten, ne, wenn man den richtig verletzt, wenn man den wehtun würde und die verletzen würde. Also schon eine klare Emotionalisierung auch innerhalb des Kommentars und auch eine klare, ja, Parteiergreifung, um es mal so auszudrücken, wie wir das sonst gerade bei den Play-by-Play-Kommentatoren eigentlich eher selten hatten. Also klar, ein Bobby Heenan war immer jemand, der immer tendenziell eher zu den Heels gehalten hat. Hier waren sich aber alle einig, die bösen Outsiders und die gute WCW, weil die Outsiders sind ja hier eingedrungen. Das hat man, finde ich, hier clever gemacht, auch so das ganze Feuer nochmal ein bisschen geschürt. Und Shaggy, dann lass uns mal ganz kurz über diese kurze Hot-Tag-Phase dann am Ende sprechen, wo dann ein Randy Savage reingekommen ist und der hat ja dann losgelegt wie die Feuerwehr.
Naja, es gab 12 Double Axe Handle Blows, also merke ich mir, das ist die Feuerwehr gewesen. Mehr gab es ja auch nicht. Also klar, er hat ihn rausgeschmissen, dann gab es einen Double Axe Handle Blow nach draußen, dann gab es einen Double Axe Handle Blow wieder in den Ring. Das waren die Aktionen von ihm, bis es dann irgendwann zum Low Blow von Kevin Nash gab. Aber es gab doch, war das noch eine andere Aktion dabei? Nein.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, es gab vielleicht noch eine Clothesline oder ein Knie oder sonst irgendwas. Ich weiß es auch gar nicht mehr ganz genau. Aber ja, das war eigentlich so das übliche Hot Tag, was halt eben dann Randy Savage damals gefahren hat. Diesen Low Blow fand ich eben dann auch so ein bisschen albern, weil dann natürlich dann Randy Anderson so ein bisschen abgelenkt gewesen ist. Und dann gab es diesen doppelten Low Blow quasi von Kevin Nash mit beiden Händen ins Zentralmassiv von Randy Savage. Und da lagen plötzlich alle am Boden und keiner wusste mehr genau, wieso eigentlich. Ja, und dann kam eigentlich das Entscheidende.
Ja, dann kam niemand Geringeres als Hulk Hogan zum Ring und das Publikum hat sich gefreut. Hogan war ja einige Zeit davor jetzt nicht mehr zu sehen bei der WCW und da hat er jetzt seine Rückkehr gefeiert und das Publikum hat sich im ersten Augenblick ja noch gefreut und ich mich auch damals das erste Mal überhaupt seit langer Zeit über Hogan gefreut habe, weil ich ja auch zur WCW gehalten habe, natürlich. Und dachte, jetzt kommt Hogan, bis dann natürlich ein Bobby Heenan ganz laut gerufen hat, whose side he's on. Und ich hatte darüber gar nicht nachgedacht. Für mich war es eigentlich in dem Augenblick klar, Hogan, der gehört doch zur WCW.
Ja. Genau so ist es. Also das hat man ja im deutschen Kommentar nicht so mitbekommen, aber natürlich jetzt hier im WWE-Network ist es so, dass er dann natürlich dann auch diesen Ausruf macht, ne? Whose side is he on? Und das ist ja wirklich was man ihm auch so ein bisschen übel genommen hat, weil er damit ja quasi schon diese Unsicherheit geschürt hat. Also für mich war auch klar, wenn Hogan jetzt da auftaucht, der ist auf jeden Fall bei der WCW. Naja, Bobby Heenan hat da schon mal so einen ersten kleinen Bruch gesät, um es mal so auszudrücken. Aber trotzdem, also das hat natürlich dann trotzdem der Emotionalität keinen Abbruch getan. Die Outsiders sind aus dem Ring geflüchtet, während sich ein Hogan im Ring das Shirt vom Leib gerissen hat und das tut, was ein Hogan immer tut. Im Zweifelsfall dann aber auch am Ende natürlich den Leg Drop gezeigt hat. Und ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da jetzt einfach zu lange raus aus dem Hogan-Business oder so, aber gerade der erste Leg Drop sah eigentlich gar nicht so schlimm aus, muss ich ehrlich sagen. Aber egal was, das war natürlich ein Schocker damals, ne? Muss man ganz klar so sagen, dass er dann da die WCW hintergangen hat. Kannst du dich noch an deine Gemütslage erinnern?
Ja, ich fand es dann direkt fantastisch irgendwie, weil Hogan war ja wirklich langweilig geworden, schon Jahre zuvor. Und das war das erste Mal, dass man einen Charakter, so einen großen Star wie Hulk Hogan, Heelturn, das hat man vorher ja nie gewagt. Ich meine, es gab immer mal Gerüchte, dass vielleicht irgendwann passieren wird, aber so richtig geglaubt hat man daran nicht. Und das war ein großer Moment. Dann hatte man jetzt eine neue Macht geboren, der größte Star des Wrestlings, plötzlich böse und stellt sich gegen seine eigene Liga. Also das war fantastisch. Und auch die Reaktion des Publikums, das hat den Moment einfach noch mal größer gemacht.
Ja, genau das, weil natürlich dann auch, nachdem es dann diverse Legdrops gegeben hat und dann auch ja der symbolische Three-Count durchgezählt worden ist gegen Randy Savage, es war ein No-Contest, das muss man auch mal sagen, es war kein Sieg der neu gegründeten NWO, sondern es war ja ein No-Contest, weil Hogan vorher einen Randy Anderson im hohen Bogen aus dem Ring geworfen hat und dann, glaube ich, Scott Hall durchgezählt hat im Endeffekt. Also es gab keinen klaren Sieger hier und danach aber eben diese berühmte Ansprache, wo ja Hogan auch nochmal eindeutig die WWF als die große Liga im Norden nochmal ins Visier nimmt, sagt, er hat die groß gemacht, er hat dafür gesorgt, dass die mit ihm Millionen von Dollar irgendwie verdient haben und dass die Leute da reich geworden sind, ne? Und jetzt ist er eben da und er schließt sich dieser neuen Brut, dieser neuen Generation jetzt an und wird die New World Order, oder du hast es am Anfang schon gesagt.
Die New World Organization of Wrestling. Das genau. Ist die Geburtsstunde der New World Organization of Wrestling. Großer Moment übrigens, die New World Organization of Wrestling wurde ja richtig groß. Das war ja so, eigentlich ist es das größte und bekannteste Stable überhaupt, kann man sagen. Gut, man hat vielleicht am Namen noch etwas gefeilt, das stimmt. Aber, oder Hogan hat sich versprochen, wie er das so gerne so oft macht. Aber es war schon ein großer Moment. Er hat ja nie die WWF oder WWE damals namentlich erwähnt, sondern hat immer gesagt, man hat ja immer noch darauf auch damit gespielt, dass sie quasi von der anderen Liga kommen und jetzt hier das alles übernehmen. Das hat man ja später dann so ein bisschen fallen gelassen, als dann die New World Order quasi dann richtig etabliert war. Also er hat immer von der Organisation gesprochen und niemand kennt die andere Organisation besser als ich. Ich habe sie groß gemacht, wie du es gesagt hast. Und ja, aber jetzt ist eine Zeit angebrochen. Ich jetzt hier mit meinen neuen Jungs, mit den Outsiders. Wir erleben jetzt hier gemeinsam mit euch die Geburtsstunde der New World Organization of Wrestling.
Ja, und das ist dann im Endeffekt auch das, was diesen Event besonders macht. Also diese letzten 5 Minuten, du hast es richtig angesprochen, auch die Zuschauerreaktionen, die waren ja entrüstet und empört. Also ich habe noch selten Events gesehen, wo halt so viel Müll in den Ring geflogen ist. Und ein Fan hat ja sogar den Ring gestürmt und ist dann von den Outsiders rausgeprügelt worden. Aber das trug dann auch wirklich extrem viel zu diesem Moment dabei, weil die Leute haben es zum großen Teil nicht kommen sehen. Also du hast natürlich so ein paar Leute gehabt, die so im Hintergrund, ich habe mal so ein bisschen drauf geachtet, du hast so ein paar gehabt, die dann irgendwie gejubelt haben, aber du hast bei ganz vielen auch einfach den Schock im Gesicht gesehen, die so Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und die haben das nicht kommen sehen. Und viele haben dann eben auch ihrem Unmut dadurch Luft gemacht, indem sie einfach, ja, Pappbecher, Popcorn-Tüten und keine Ahnung was in den Ring geworfen haben, während Hogan sein Interview gehalten hat. Ein bisschen lustig fand ich die ganze Zeit, das fand ich auch schon damals, dass Mijin Oakland das Mikro nie in die richtige Höhe gehalten hat und Hogan die ganze Zeit so seinen Arm von unten hochstützen musste, damit er nicht so nach unten sprechen musste. Das war immer so, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ansonsten, die Hogan-Promo ist sicherlich nicht das absolut herausragendste, was er gemacht hat, aber trotzdem in der Stimmung und auch mit der Energie, mit der er das hier rübergebracht hat, das hat schon dafür gesorgt, dass man da jetzt gemerkt hat, oh, das ist was Besonderes und dann eben in Verbindung mit den Zuschauern war das einfach ein geiler Moment. Kannst du dich noch an die Reaktion der deutschen Kommentatoren erinnern?
Nee, leider nicht mehr. Das ist zu lange her. Wahrscheinlich war es jemand wie Olli M. oder Nick Held, die das damals kommentiert haben. Waren die beiden das?
Nee, es war Nick Held, ja. Es war aber, glaube ich, damals schon David Kemp, glaube ich, war das damals schon. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Margrethe dabei gewesen ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich weiß aber, dass David Kemp, ein David K., wie er damals ja noch hieß, dass er da sehr emotional betroffen davon gewesen ist und dann Nick Held quasi hier die Abmoderation gemacht hat. Und auch die amerikanischen Kollegen waren ja auch so, dass sie gesagt haben, ich glaube, die letzten Worte waren Hulkamania ist tot und Hulk Hogan, you can go to hell. Also da auch, ich fand, das war eine runde Sache, wie man das hier rübergebracht hat, selbst mit einem schlechten Pay-Per-View Geschichte zu schreiben, das ist auch schon eine Kunst, oder?
Ja, absolut, absolut. Und das ist ja nicht nur Geschichte geschrieben, sondern das ist einer der wichtigsten, wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, der Punkte in der Geschichte des Wrestlings.
Ja, so ist es dann eben auch. Und deswegen, wie immer, natürlich zum Abschluss unseres Match of the Week Podcasts. Meine Frage, sollen sich die Leute da draußen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder vielleicht mal wieder sehen wollen, sollen sie sich das nochmal antun?
Ich glaube, ich sage es jetzt das erste Mal, ein absolut klares Nein. Schaut euch dieses Großereignis nicht an, schaut euch das Match nicht an. Schaut euch die letzten 15 Minuten an, vielleicht ist Ende die Schlussphase des Matches, das reicht. Reicht vollkommen, macht da nicht mehr, tut euch das nicht an. Aber die Schlussphase solltet ihr, zumindest das, was danach passiert ist, auf jeden Fall nochmal anschauen. Ganz wichtig, klar, wichtig. Wenn ich es nicht gesehen habe, ansonsten, ich denke, gehe mal davon aus, dass das fast jeder Wrestling-Fan nachgeholt hat, wenn er damals noch nicht schon dabei gewesen ist.
Ja, also bei mir klopfen da auch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sage ich, das muss man gesehen haben. Also nicht diesen ganzen Event, den muss man auf jeden Fall nicht gesehen haben. So, also wer mal Steve Mongo McMichael gegen Joe Gomez sehen möchte, feel free.
Joe Gomez.
Ja, oder auch das Match zwischen hier Giant und dem Taskmaster und Chris Benoit und Arn Anderson war auch nicht besonders geil. Also da war wenig wirklich Herausragendes dabei an diesem gesamten Event. Den Kampf an sich, ich finde, den kann man sich aus historischen Gesichtspunkten kann man sich den anschauen, aber eben, wer jetzt qualitativ hochwertiges Tag-Team-Wrestling da erwartet, der ist woanders auch zu der Zeit deutlich besser aufgehoben. Wie Shaggy schon gesagt hat, ich würde mir da auch so die letzten, vielleicht so den Anfang angucken, wo dann Lex Luger ausfällt und dann eben die letzten 5 Minuten inklusive dann eben der Hogan-Promo. Damit ist man eigentlich ganz gut bedient, aber es ist ein Stück Historie und das sollte man auch kennen, meiner Meinung nach. So, Shaggy, dann sind wir durch.
Haben wir es geschafft.
Hast du noch was Abschließendes zu sagen?
Nee, ich habe nur jetzt gerade noch mal gegoogelt nach Joe Gomez parallel, als einfach wichtiger. Und es gibt ein großartiges Match übrigens. Das schaut ihr euch an, falls ihr, das ist bei WCW Saturday Night im 11. Januar 1997. Und zwar Joe Gomez mit Renegade zusammen gegen Jim Powers und Bobby Walker.
Das lohnt sich.
Das lohnt sich. Das ist auch übrigens das nächste Match of the Week hier bei Headlock. Das wär's doch. Viel Spaß. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und das ist die Geburtsstunde der New World Organization of Wrestling.
Ja, so sieht's aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.